Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge Schmiedings Blick, heute am 20. November. Heute sprechen wir schwerpunktmäßig über Stablecoins, ihre Bedeutung für Zahlungsverkehr und Finanzstabilität sowie für Geldpolitik und Staatsfinanzen. Mein Name ist Klaus Newe und ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Holger, lass uns zunächst einmal kurz auf ein anderes aktuelles Thema blicken. In Berlin gibt es Streit um eine Rentenreform. Junge Abgeordnete der Union drohen damit, im Bundestag eine von den Spitzen der Koalition bereits beschlossene Rentenreform zu Fall zu bringen. Worum geht es dabei?
Klaus, es geht um die Höhe der Rente nach 2031. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass die Rente bis 2031 kräftig steigen soll, und zwar höher als derzeit vorgesehen. Es soll bis 2031 einschließlich der Nachhaltigkeitsfaktor ausgeschaltet werden, der eigentlich ja den Rentenanstieg etwas unter dem Zuwachs der Löhne halten sollte. Die Frage ist jetzt, was passiert nach 2031? Werden die weiteren Rentenanstiege danach von diesem etwas künstlich erhöhten Niveau ausgehen oder von dem ursprünglich vorgesehenen niedrigeren Niveau aus? Der Unterschied dürfte etwa 1% bei den Renten ausmachen. Diese Frage ist im Koalitionsvertrag offenbar nicht eindeutig geregelt. Zumindest wird der Vertrag unterschiedlich ausgelegt.
Kurze Nachfrage. Und wer hat deiner Meinung nach recht?
Ganz eindeutig, die jungen Rebellen aus der Union haben recht. Wir brauchen keine Rentengeschenke für alle. Ich bin sehr dafür, etwas gegen Altersarmut zu tun. Aber dieser Vorschlag, die Renten dauerhaft kräftiger steigen zu lassen oder anzuheben als eigentlich bisher vorgesehen, der Vorschlag geht in die falsche Richtung. Wir brauchen keine Rentengeschenke für alle.
Jetzt brauche ich deine Prognose, Holger. Wie könnte der Streit ausgehen? Was sagt dieser Vorfall über den Zustand der Koalition? Könnte die Regierung daran scheitern?
Ich glaube nicht, dass die Regierung daran scheitern könnte. Aber was den Zustand der Koalition betrifft, nun, besonders gut ist er ja nun wirklich nicht. Dies ist jetzt ja nicht der erste Fall, dass die Koalitionsspitzen etwas vereinbart hatten, was dann gerade in der Union für Unruhe sorgte. Wir erinnern uns an die Diskussion um eine Verfassungsrichterin, eine mögliche Verfassungsrichterin im Sommer. Es zeigt, dass gerade das Spitzenpersonal der Union offenbar kein verlässliches Gespür für die Stimmung in der eigenen Partei hat derzeit.
Lass mich noch einmal nachfragen, Holger. Welche Folgen könnte dieser Disput haben?
Nun, wir haben schon mal darüber gesprochen im Zusammenhang mit der deutschen Konjunktur. Der Eindruck, dass diese Regierung sich einfach nur fetzt, sich streitet, dieser Lärm ist für sich genommen mittlerweile etwas, was auf die Stimmung drückt, bei Unternehmen, aber auch bei Bürgern. Dieser wiederkehrende Streit innerhalb der Koalition ist ein Hemmschuh für die deutsche Konjunktur.
Holger, kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Einer der Trends des Jahres ist der Aufstieg von sogenannten Stablecoins. Ganz allgemein zu Beginn, was genau sind Stablecoins?
Um es etwas zu vereinfachen, Stablecoins, also stabile Münzen, da handelt es sich um digitales Bargeld aus der Kryptowelt, auf der Blockchain-Technologie beruht es. Dieses digitale Bargeld ist übertragbar von einem Nutzer zum anderen, ohne dass eine Bank, ein Kreditkartenunternehmen oder ein anderer ähnlicher Vermittler dazwischen steht.
Vielen Dank. Dann gehen wir weiter. Was unterscheidet die Stablecoins von dem Geld, das wir normalerweise nutzen?
Nun, Stablecoins kommen aus der Kryptowelt. Sie beruhen auf der Blockchain-Technologie. Es handelt sich um privat herausgegebenes Geld, das nicht ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Und mit ganz wenigen Ausnahmen wird auf dieses digitale Bargeld, wie auf das richtige Bargeld, kein Zins gezahlt. Stablecoins sind über die Blockchain-Technologie anonym und fälschungssicher. Zwar nicht völlig anonym und nicht völlig fälschungssicher, aber sagen wir mal ähnlich wie beim Bargeld. Auch da gibt es ja den Fall, dass man über Fingerabdrücke manchmal doch nachverfolgen könnte, wer das Bargeld in den Händen gehabt hat, und dass man ja auch beim Bargeld ab und zu mal auf Fälschungen trifft. Also grob gesagt, Stablecoins sind weitgehend anonym, weitgehend fälschungssicher, aber genau wie beim Bargeld eben auch nicht vollkommen.
Und wie stabil ist dieses digitale Bargeld?
Nun, lass uns über die Stablecoins sprechen, die ganz fest an eine Währung gebunden sind. Diese Stablecoins sollen eine bestimmte existierende Hardwährung 1:1 abbilden. Derzeit beziehen sich Stablecoins ja fast ausschließlich auf den US-Dollar. In der Theorie sollten Stablecoins völlig stabil sein. Also ein Stablecoin-Dollar sollte genau einen US-Dollar wert sein. Denn jeder Stablecoin-Dollar wird 1:1 gedeckt durch liquide Vermögenstitel hoher Qualität in US-Dollar. Beispielsweise kurzlaufende US-Staatsanleihen oder auch Bankeinlagen. Also, da sie völlig gedeckt sind, diese Stablecoins, durch liquide Anlagen, kann tatsächlich derjenige, der eine Stablecoin hält, jederzeit verlangen, dass ihm der Wert der Stablecoins in normalen Dollars ausgezahlt wird. Und unter normalen Umständen müsste er sich eigentlich darauf verlassen können.
Jedes neue System birgt irgendwie Unsicherheit und Verunsicherung. Daher meine Nachfrage, wer garantiert, dass Stablecoins wirklich stabil sind?
Nun, zunächst einmal der Herausgeber dieser Stablecoins und dazu die Aufsichtsbehörden, die beispielsweise ja häufig und genau darauf schauen müssen und wollen, dass die Stablecoins tatsächlich 1:1 unterlegt sind mit werthaltigen, kurzfristig liquiden Vermögenstiteln in genau der entsprechenden Währung.
Ist es damit wirklich ausgeschlossen, dass eine Stablecoin instabil wird? Kann sich der Halter von Stablecoins hundertprozentig darauf verlassen, dass er die Stablecoin immer 1:1 in die gleiche Währung umtauschen kann? Also ist ein Stablecoin-Dollar immer und unter allen Umständen einen normalen Dollar wert?
Unter normalen Umständen ja. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da nicht. In den USA ist es beispielsweise so, dass Halter von Wertpapieren sie gelegentlich kurzfristig an andere Finanzmarktteilnehmer ausleihen, im Rahmen von sogenannten Repurchase, Wiederkaufsgeschäften, kurz Repos genannt. Dann ist es denkbar, dass im Ernstfall nicht alle dieser Wertpapiere, die Stablecoins unterlegen, gerade wirklich vollständig bei dem eigentlichen Herausgeber der Stablecoin sind. Zum anderen, und das ist ganz wichtig in den USA, dienen ja auch Bankeinlagen als möglicher Deckungsstock für Stablecoins und das in ziemlichem Umfang. Wenn aber Banken pleite gehen, dann sind bei den Banken nur Einlagen bis zu $250.000 versichert. Stablecoin-Herausgeber können aber höhere Einlagen bei Banken haben. Die wären dann nicht automatisch voll abgesichert und auf die Art könnte es sein, dass im Ernstfall, wenn eine Bank pleite geht, ein Stablecoin-Herausgeber, der eben Einlagen bei dieser Bank hatte, nicht voll die Einlage bekäme und damit der Stablecoin nicht voll gedeckt wäre. Zudem ist es ja auch so, dass die Werte auch von kurzfristigen Anleihen, das sind zumeist Staatsanleihen bei Stablecoins, dass die Werte dieser kurzfristigen Anleihen auch schwanken können, sodass es auch da sein kann, dass im Ernstfall eben eine Stablecoin zwar weitgehend, aber nicht hundertprozentig gedeckt ist durch Anleihen in genau diesem Wert.
Lass uns jetzt mal auf eine andere Facette gucken. Worin besteht der Nutzen von Stablecoins? Wir können unsere Rechnung ja auf viele andere Arten begleichen, sei es mit Bargeld, Kreditkarten, auf Wallets gespeicherten Geld und so weiter. Möglichkeiten gibt es viele. Also warum die steigende Nachfrage nach Stablecoins? Wer nutzt dieses private Kryptogeld?
Nun, wir leben in digitalen Zeiten. Mit Stablecoins kann der Zahlungsverkehr schnell und sehr kostengünstig geregelt werden, gerade auch grenzüberschreitend. Stablecoins eignen sich auch dafür, eben, dass man außerhalb des Herausgeberlandes Ersparnisse in dieser Fremdwährung bildet. Stablecoins werden relativ häufig genutzt in Ländern mit sehr schwachen Währungen, beispielsweise in Argentinien und Nigeria. Da ist es für Anleger eine gute Möglichkeit, eben US-Dollar-Stablecoins zu haben, um damit Vermögen in US-Dollar zu bilden. Vermögen, das den Behörden im eigenen Land dann auch nicht bekannt ist.
Holger, liegen darin nicht auch Gefahren? Kryptowährungen werden gelegentlich ja auch mit Geldwäsche in Verbindung gebracht.
Ja, für Stablecoins gilt das, was auch für andere Kryptowährungen gilt. Sie eignen sich in gewissem Sinne durchaus für Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Aber das ist ja auch beim Bargeld so. Bargeld, Stablecoins sind eben weitgehend anonym. Und es gibt ja Gründe dafür, dass beispielsweise Banken besondere Sorgfaltspflichten haben bei Bargeldeinzahlung einer bestimmten Höhe. Insofern, da gibt es Regulierung, die zumindest den Gefahren von Geldwäsche und Terrorfinanzierung entgegenwirken sollten. Bei Stablecoins ist da wahrscheinlich einiges zu tun. Stablecoins eignen sich halt für den Zahlungsverkehr insgesamt, für den legitimen, aber eben auch für den nicht legitimen.
Kommen wir zu anderen möglichen Risiken von Stablecoins. Könnte das rasche Wachstum dieser neuen Art von Geld die Stabilität des Finanzsystems gefährden?
Ja, Finanzinnovationen, die sich schnell und in großem Umfang durchsetzen. Zurzeit gibt es ja etwa gut 300 Milliarden Dollar Stablecoins, 0,7 Milliarden Euro Stablecoins. Da sind wir in Euro ja noch weit hinterher, in Dollar ist man da schon weiter. Also, immer wenn Finanzinnovationen sich schnell durchsetzen, gibt es Gefahren, dass dann sich herausstellt, im Ernstfall, die Regulierung passte nicht, die Vorsichtsmaßnahmen passten nicht. Zudem in der Geschichte haben wir sehr gemischte Erfahrungen gemacht mit privatem Geld. Es hat ja seinen Grund, dass nach Finanzkrisen in der Vergangenheit, gerade auch Finanzkrisen im 19. Jahrhundert, die Notenbanken das Monopol für das gesetzliche Zahlungsmittel bekommen haben. Das war eine Lehre aus früheren Finanzkrisen in Zeiten, als es eben viele verschiedene private Gelder gab. Wenn Anleger das Vertrauen verlieren, sagen wir aufgrund einer echten Erkenntnis oder eines Gerüchts, wenn Anleger dann schnell aus einer bestimmten Stablecoin oder anderen Finanzanlage flüchten, dann ist es hier oft so, dass das Kettenreaktionen auslöst. Man hört ein Gerücht, da stimmt was nicht, man verkauft dann seine eigene, vielleicht andere Stablecoin. Oder man verkauft die Bank, bei der der Herausgeber von Stablecoins Einlagen hat. Also, dass es im Ernstfall tatsächlich zu erheblichen Finanzmarktturbulenzen kommen könnte, ist nicht ausgeschlossen. Allerdings angesichts der jetzigen Bedeutung der Stablecoins in US-Dollar gut 300 Milliarden, in Euro fast vernachlässigbar, sind das wohl eher Gedanken über mögliche künftige Gefahren, falls Stablecoins immer mehr an Bedeutung gewinnen und nicht bereits jetzt ein großes akutes Risiko.
In der Wirtschaft geht es immer auch um Wettbewerb. Insofern übertragen wir das mal auf diese Währungen. Sind Stablecoins eine Konkurrenz für das Geld, das Zentralbanken herausgeben?
Ja, in gewissem Sinne ja. Es handelt sich um privates Geld, das geeignet ist, Funktionen des Bargelds, des Zentralbankgeldes zu übernehmen. Generell ja für den Zahlungsverkehr, aber eingeschränkt eben auch als Wertaufbewahrungsmittel, wie das ja gerade in Ländern mit eigenen Schwachwährungen, Argentinien, Nigeria und anderen Ländern, der Fall ist.
Und was bedeutet dies für die Geldpolitik der Zentralbanken?
Zunächst einmal, derzeit sind die umlaufenden Beträge in Stablecoins nicht so hoch, dass das einen großen Einfluss auf die Geldpolitik haben sollte. Aber wenn durch ein rasches Wachstum von Stablecoins der Bedarf an Zentralbankgeld abnimmt, dann würde die Geldpolitik wahrscheinlich insgesamt etwas weniger wirksam werden. Auch durch Hin und Her zwischen Zentralbankgeld und privatem Geld kann die Übermittlung der Geldpolitik an die Wirtschaft etwas weniger vorhersehbar werden. Und wenn Banken einen Teil ihrer Einlagenbasis verlieren, weil Anleger jetzt ihre Bankeinlage auflösen, um das Geld in Stablecoins anzulegen, dann können Banken weniger Geld verleihen. Auch damit könnte die Übermittlung der Geldpolitik der Zentralbank an die Wirtschaft gestört werden. Also, dies ist durchaus ein beachtenswertes Thema.
Holger, als Deckungsstock für Stablecoins dienen ja überwiegend Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Was heißt dies für die Staatsfinanzen? Erhöht diese Nachfrage nach solchen Staatsanleihen den Spielraum für Finanzminister, Schulden aufzunehmen? Das könnte ja gerade in den USA mit ihrem dramatisch hohen Haushaltsdefizit von Bedeutung sein.
Ja, in den USA ist das ein wichtiges Thema. Die beiden größten Herausgeber von Stablecoins halten insgesamt US-Staatsanleihen von etwa 190 Milliarden Dollar. Das ist schon eine ganze Menge. In den USA erhofft man sich ja eine Zusatznachfrage nach US-Staatsanleihen. Aber zu glauben, dass das tatsächlich einen großen Beitrag zur Finanzierung des Staates leisten könnte, das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Denn wenn Stablecoins eine größere Rolle spielen für den Zahlungsverkehr und den Grenzen auch als Wertaufbewahrungsmittel, obwohl auf Stablecoins ja eigentlich keine Zinsen gezahlt werden sollen, wenn Stablecoins an Bedeutung gewinnen, dann gibt es ja weniger Bedarf an Bankeinlagen. Dann gibt es weniger Nachfrage nach Zentralbankgeld. Das heißt, dass dann Banken und die Zentralbank weniger Anleihen des Staates selber halten. Also auf der einen Seite, bei den Herausgebern von Stablecoins geht die Nachfrage nach kurzlaufenden Staatsanleihen nach oben. Aber in anderen Teilen des Finanzgewerbes dürfte die Nachfrage nach kurzlaufenden Staatsanleihen abnehmen. Vielleicht nicht in vollem Umfang, aber doch in einem erheblichen Umfang.
Lass mich kurz nachfragen. Könnte das auch Auswirkungen auf die Staatsfinanzen bei uns haben?
Interessant ist hier vor allen Dingen ein Punkt. Stablecoins, beispielsweise in Dollar, werden ja nicht nur in den USA genutzt. Stablecoins in Euro würden ja wahrscheinlich nicht nur in der Eurozone selbst genutzt werden. Zentralbanken, die Geld herausgeben, machen ja eine Art Münzgewinn. Je mehr Geld sie herausgeben, grob gesagt, desto größer der Münzgewinn. Wenn also ein Teil des Geldes im Ausland genutzt wird, zusätzlich zur Inlandsnachfrage, dann heißt das ein höherer Münzgewinn. Oder anders gesagt, mehr Staatsanleihen, die die Zentralbank auf der anderen Seite ihrer Bilanz halten kann. Und diese Auslandsnachfrage ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutend. Stablecoins in Dollar werden ja vielfach außerhalb der USA genutzt. Das ist ein gewisser Gewinn für die USA. Wenn wir nicht aufpassen, dann kann es sein, dass eben Stablecoins in Dollar den Euro verdrängen, dort, wo der Euro derzeit auch im Ausland genutzt wird. Und vielleicht in Ansätzen sogar auch bei uns in der Eurozone. Wenn man also mit einem Dollar-Stablecoin schnell, anonym, grenzüberschreitend bezahlen kann, das kostengünstig machen kann, könnte die Nachfrage nach Euro etwas abnehmen. Das wäre dann insgesamt ein etwas geringerer Münzgewinn für die Zentralbank, die ja eine öffentliche Institution ist und damit letztlich ein gewisser Verlust für die Finanzminister bei uns. Anders gesagt, wenn bei uns die Zentralbankbilanz etwas kleiner werden müsste, weil die Nachfrage nach Euro, gerade auch aus dem Ausland, etwas geringer wäre, dann könnte die Zentralbank eben auch weniger Staatsanleihen in ihrer Bilanz haben und damit bei uns die Staatsfinanzierung etwas beeinträchtigen. Zahlenmäßig spielt das derzeit noch keine Rolle, aber es ist ein Punkt, auf den man durchaus achten sollte.
Holger, lass mich zum Abschluss fragen, was empfiehlst du uns in Europa für den Umgang mit Stablecoins? Wie sollten Aufsichtsbehörden und Notenbanken auf den Aufstieg dieses digitalen Bargelds reagieren?
Klaus, wir leben in digitalen Zeiten. Der digitale Euro der Europäischen Zentralbank, also das öffentlich herausgegebene digitale Geld, das haben wir noch nicht. Es soll kommen, aber das dauert offenbar noch sehr lange. Derzeit sieht es so aus, dass es frühestens 2029 eingeführt werden könnte, also in 4 Jahren. Da ist eine große Gefahr, dass die USA, dass der Dollarbereich uns mit Finanzinnovationen mal wieder weit, weit voraus ist. Also, wie eben schon angesprochen, es gibt eine gewisse Gefahr, dass Dollar-Stablecoins ein wenig den Euro verdrängen, den es ja digital so noch nicht gibt. Das könnte der Fall sein, vor allem außerhalb des Euroraums, aber eben auch etwas innerhalb des Euroraums. Deshalb empfehle ich Folgendes. Wir brauchen dringend Rahmenbedingungen für Euro-Stablecoins, die so gut sind, dass Nutzer im In- und Ausland diese Euro-Stablecoins gerne einsetzen. Und dafür muss glasklar reguliert werden, dass diese Stablecoins tatsächlich unter allen denkbaren Umständen stabil sind. Ich denke, wenn es bei uns Stablecoins gäbe in Euro, die das Gütesiegel hätten, der Europäischen Zentralbank und der Finanzaufsicht, diese Stablecoins sind wirklich stabil, dass wir dann bei uns einen rasch wachsenden Markt an Stablecoins hätten, dass bei uns dann die Gefahr, dass Dollar-Stablecoins ein wenig den Euro-Einsatz im Ausland, aber ansatzweise auch im Inland verdrängen könnten, dass wir diese Gefahr dann weitgehend ausschalten könnten.
Vielen Dank, Holger, für deine Gedanken. Damit kommen wir zum Ausblick. Nächste Woche sprechen wir unter anderem über die Wirtschaftslage in den USA. Nach dem Ende des Shutdowns, also der langen Phase, in denen große Teile der Behörden weitgehend geschlossen waren, gibt es jetzt schrittweise wieder neue Wirtschaftsdaten für die USA. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.